Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Zweiter Teil, Roboter und Doppelkopf. Regie, Ernst Wendt.
Weit in den unerforschten Einöden des gänzlich aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Um sie kreist in einer Entfernung von ungefähr 90 Millionen Meilen ein absolut unbedeutender kleiner blau-grüner Planet, dessen vom Affen stammende Lebensformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren immer noch für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten. Dieser Planet hat, oder besser gesagt, hatte, ein Problem. Die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht, aber die betrafen meistens das Hin und Her kleiner blauer Papierscheinchen. Und das ist einfach drollig, weil es im Großen und Ganzen ja nicht die kleinen blauen Scheinchen waren, die sich unglücklich fühlten. Und so blieb das Problem bestehen. Vielen Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel, selbst denen mit Digitaluhren. Viele kamen mehr und mehr zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige meinten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen. Die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen. Und dann, fast 2000 Jahre, nachdem ein Mann an einem Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie fantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander wären, kam ein Mädchen, das ganz allein in einem kleinen Café in Rickmansworth saß, auf den Trichter, was die ganze Zeit so schief gelaufen war. Und sie wusste endlich, wie die Welt gut und glücklich werden könne. Diesmal hatte sie sich nicht getäuscht. Es würde funktionieren und niemand würde dafür an irgendwas genagelt werden. Nur wurde traurigerweise, ehe sie ans Telefon gehen und jemandem davon erzählen konnte, die Erde völlig unerwartet gesprengt, um einer neuen Hyperraum-Umgehungsstraße Platz zu machen. Und so ging auch ihre Idee für immer verloren. Arthur Dent, den wir bereits als sanftmütigen, aber wissensdurstigen Einwohner des Weilandstädtchens Cottington kennengelernt haben, ist unterdessen dem irdischen Desaster entkommen. Die überraschende, lebensrettende Flucht gelang mit Hilfe eines Freundes, von dem sich ebenfalls völlig unerwartet herausstellte, dass er von einem kleinen Planeten irgendwo in der Nähe der Betaygeuze stammt. Er trägt den seltsamen Namen Forb Prefect und versucht im Augenblick zusammen mit Arthur Dent entsetzliche Schwierigkeiten mit dem Kommandanten eines Vogon-Raumschiffs zu meistern.
So, ihr Erdlinge, ich stelle euch jetzt vor eine ganz einfache Wahl. Denkt genau nach, denn ihr habt euer Leben selbst in der Hand. Entscheidet euch jetzt. Entweder ihr sterbt im luftleeren Raum. Oder oder ihr sagt mir, wie euch mein Gedicht gefallen hat.
Ich fand's gut.
Schön.
Der Oberwogon hatte, wie wir wissen, den beiden blinden Passagieren Arthur Dent und Ford Prefect angedroht, sie aus seinem Raumschiff ins luftleere All zu stoßen. Es sei denn, sie hörten sich eine seiner eigenen Dichtungen an. Und so lautete dieses einzigartige Poem.
O zerfrettelter Grunzwanzling, dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Grupp, ich beschwöre dich, mein punzig Turteldrom, und drängelreif ich mich mit kränklen Bindelwörtern. Sonst werde ich rendern deine Gobberwarzen mit meinem Börgelkranze. Wart's nur ab.
Oh ja, ich fand zum Beispiel die metaphysische Bildsprache irgendwie sehr wirkungsvoll.
Ja.
Oh, und auch die interessanten rhythmischen Erfindungen, die sich scheinbar im Gegensatz befinden zum...
zum Surrealismus der Grundmetapher, der...
Humanität, der...
Vogonität.
Der Vogonität, pardon. Der mitfühlenden Dichterseele, der es mittels der Versstruktur gelingt, dieses zu sublimieren, jenes zu transzendieren und die fundamentalen Dichotomien miteinander zu verbinden, sodass man einen tiefen und nachhaltigen Einblick in
alles erhält, worum es in dem Gedicht geht. Gut gemacht, Arthur, wirklich gut.
Ihr wollt also damit sagen, dass ich Gedichte schreibe, weil ich mich hinter meinem erbärmlichen, teilnahmslosen und hartherzigen Äußeren einfach nach Liebe sehne. Habe ich recht?
Naja, ich meine, ja, sehnen wir uns nicht alle tief in uns, nicht wahr?
Nein. Ihr irrt euch vollkommen. Ich schreibe Gedichte nur, um auf mein erbärmliches, teilnahmsloses und hartherziges Äußeres ausdrücklich hinzuweisen. Auf der Stelle lasse ich euch aus dem Raumschiff werfen. Wache! Bring die Gefangenen zur Schleuse 3 und schmeiß sie raus.
Widerstand ist zwecklos!
Sie können uns doch nicht einfach in den Weltraum werfen lassen. Wir schreiben immerhin gerade ein Buch.
Widerstand ist zwecklos!
Ich will nicht ausgerechnet jetzt sterben. Ich habe immer noch Kopfschmerzen.
Widerstand ist zwecklos!
Das könnt ihr doch nicht machen.
Warum denn nicht, ihr Kümmerlinge?
Was heißt hier, warum denn nicht, warum denn nicht? Muss es denn für alles einen Grund geben? Warum machen Sie denn nicht mal was ganz Verrücktes und lassen uns laufen? Los, lassen Sie mal fünf gerade sein, machen Sie sich selbst eine Freude.
Im Gegensatz zum Surrealismus der Grundmetapher. Pfui, Deibel. Der Tod ist noch zu gut für Sie.
Na, fabelhaft, einfach fantastisch. Au, lass mich los, du Scheusal.
Mach dir keine Sorge, mir fällt schon was ein.
Widerstand ist zwecklos.
Sag doch nicht sowas. Wie soll man sich denn seine positive Einstellung bewahren, wenn du solche Sachen sagst?
Oh, großer Gott, du Quatsch von positiver Einstellung. Dabei ist dir heute noch nicht mal dein Planet kaputt gemacht worden. Als ich heute Morgen aufwachte, dachte ich, ich hätte einen schönen, ruhigen Tag vor mir, könnte ein bisschen lesen, den Hund bürsten. Und jetzt ist es gerade so eben 4 Uhr nachmittags vorbei und da werde ich bereits aus einem fremden Raumschiff geworfen und das auch noch 5 Minuten Lichtjahre von den verpufften Überresten der Erde entfernt.
Bloß keine Panik.
Oh, wer hat denn was von Panik gesagt? Oh, das ist doch bloß der Kulturschock. Wart's ab, bis ich mich mit der Situation befreundet habe und weiß, wo es lang geht. Dann fange ich an, Panik zu kriegen.
Ach, langsam wirst du hysterisch. Würdest du mal bitte deine Klappe halten?
Widerstand ist zwecklos.
Du kannst die Klappe genauso halten.
Widerstand ist zwecklos.
Ach, hör doch auf. Macht dir sowas denn wirklich Spaß?
Wie meinst du das?
Ich meine, macht dich das so richtig zufrieden? Rumstampfen, rumbrüllen und Leute aus Raumschiffen schmeißen?
Also,
Die Arbeitszeit finde ich okay.
Das ist ja wohl das Wenigste.
Gott, was soll das denn?
Och, ich interessiere mich eben für meine Umgebung, wenn du nichts dagegen hast. So, die Arbeitszeit findest du also ganz okay?
Tja, aber jetzt, wo du mich darauf bringst, finde ich sie manchmal ziemlich mies. Nur das Brüllen mag ich zum Teil ganz gern. Widerstand!
Klar, Kleine.
Das kannst du prima, ich weiß. Aber wenn du das meiste ziemlich mies findest, warum tust du es dann? Was ist es denn, die Mädchen? Das Leder? Kommst du dir besonders männlich vor? Oder meinst du, es ist interessant genug, um mit der täglichen Langeweile fertig zu werden?
Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache es halt einfach so. Meine Tante sagt, Raumschiffwache wäre ein prima Beruf für einen jungen Vogon. Verstehst du? Mhm. Die Uniform, der schicke Gürtel für den Betäubungsstrahler, die erholsame Langeweile.
Oh Mann, der Kerl wirkt nicht wirklich bald.
Okay, aber versuch doch mal, seine Probleme zu verstehen. Versetz dich doch mal in diesen armen Kerl. Seine ganze Lebensaufgabe besteht darin, rumzutrampeln und Leute aus Raumschiffen zu schmeißen.
Und rumzubrüllen.
Und rumzubrüllen, klar. Und er weiß nicht mal, warum er es tut.
Traurig.
Ja. Wenn du es so hinstellst, nehme ich an...
Lieber Mann!
Na schön. Und was ist dann die Alternative?
Ja, damit aufhören natürlich. Sag ihnen, du machst einfach nicht mehr mit.
Aha. Naja, das hört sich aber nicht sehr toll an.
Nun mal langsam, das ist doch erst der Anfang. Da hängt viel mehr dran, als du denkst.
Nein, ich meine... Wenn's euch sowieso gleich ist, steck ich euch eben in die Druckschleuse da und brüll noch woanders ein bisschen weiter.
Oh, also komm, hör mal zu.
Aufhören!
Warte mal, ich muss dir noch von der Musik und der Kunst und so weiter erzählen.
Widerstand ist zwecklos!
Seht mal, wenn ich weitermache, kann ich eventuell Oberbrülloffizier werden. Freie Stellen für Nicht-Brüll-Offiziere, die keine Leute rumschubsen, gibt's normalerweise kaum. Und darum meine ich, ich bleib am besten bei dem, was ich kann. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut!
Oh, halt nicht doch!
Nein, hör doch mal, es gibt doch so vieles, von dem du nichts weißt. Hier, wie ist es zum Beispiel damit? Da-da-da-dumm! Berührt dich das nicht irgendwo?
Tschüss! Ich werde meiner Tante von euch erzählen!
Ich dachte, es wäre was aus ihm zu machen.
Jetzt sitzen wir in der Tinte.
Ja. Ja. Stimmt.
Wolltest du dir nicht was einfallen lassen?
Ja, klar. Aber dazu müssten wir leider auf der anderen Seite dieser luftdichten Luke sein, die sich eben hinter uns geschlossen hat.
Was passiert jetzt?
Die Luke vor uns wird sich gleich automatisch öffnen. Wir sausen in den Weltraum und ersticken in ungefähr 30 Sekunden.
Das wäre es dann also. Wir sterben.
Ja. Es sei denn... Nein. Warte mal, was ist denn das da für ein Schalter?
Was? Wo denn?
Nein, ich habe nur einen Witz gemacht. Wir müssen sterben.
Weißt du, in Augenblicken wie jetzt, wo ich mit einem Mann von Betelgeuse in einer vogonischen Druckschleuse gefangen sitze und jeden Moment tief im Weltraum an Erstickung sterben muss, da wünsche ich mir wirklich, ich hätte auf meine Mutter gehört, als ich noch klein war.
Wieso? Was hat sie dir denn gesagt?
Ich weiß es nicht. Ich habe nicht zugehört.
Oh, schrecklich.
Der Reiseführer per Anhalter ins All ist in der Tat ein hochinteressantes Buch. Schon die Einleitung gibt einen ersten Eindruck von seiner Brillanz und Präzision. Der Weltraum, heißt es da, ist groß. Verdammt groß. Man kann sich nicht vorstellen, wie groß, wie gigantisch, wie wahnsinnig riesig dieser Weltraum ist. Der Weg ins Büro mag einem schon wie eine Ewigkeit vorkommen, aber verglichen mit den Entfernungen im Weltraum ist das einfach ein Klacks. Folglich, aber hier können wir getrost abbrechen. Denn etwas weiter wird das Buch inhaltlich und stilistisch noch überzeugender. Zitieren wir also aus einem späteren Abschnitt. Bei Biotypen, Vulgo, Lebewesen, die aus einem Raumschiff geworfen werden, tritt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Erstickungstod ein. Da der Weltraum nun, siehe oben, so unermesslich groß ist, stehen die Chancen, innerhalb dieser wenigen Minuten von einem Raumfahrzeug aufgelesen zu werden, 1 zu 2 hoch 267.709 in Zahlen 267709. Per Zufall deckt sich diese Kombination mit der Telefonnummer einer Wohnung in Islington, wo unser Arthur einmal auf einer wirklich duften Party einem wirklich reizenden Mädchen begegnete, an das er einfach nicht rankam. Dem Planeten Erde, das liebe Islington, diese Wohnung und das Telefon gibt es zwar inzwischen nicht mehr, aber gerade deshalb ist die Vorstellung tröstlich, dass letzten Endes doch eins ins andere greift. Ford und Arthur werden ja 29 Sekunden nach dem unfreiwilligen Verlassen des Raumschiffs tatsächlich gerettet.
Ich lasse mir was einfallen.
Oh, natürlich.
Fantastische Idee von mir. Ein vorbeifliegendes Raumschiff zu finden und sich von ihnen retten zu lassen.
Na, komm, komm. Die Chancen standen doch astronomisch schlecht.
Nörgel nicht rum. Es hat geklappt, aber wo sind wir eigentlich?
Tja, ich möchte es ja eigentlich nicht sagen, aber es sieht aus wie die Strandpromenade in South End.
Lieber Himmel, da bin ich aber erleichtert, dass du das sagst.
Wieso?
Weil ich dachte, ich würde verrückt.
Vielleicht sind wir doch nicht gerettet worden. Vielleicht sind wir tot.
Was soll das heißen?
Als ich noch klein war, hatte ich immer diesen Albtraum vom Sterben. Ich träumte, alle meine Schulfreunde kämen in den Himmel oder in die Hölle. Und ich? Ich käme nach South End. Dann lag ich die ganze Nacht wach und heulte.
Vielleicht fragen wir besser jemand, was hier los ist. Vielleicht den Mann da drüben.
Den da? Mit den fünf Köpfen, der die Wand raufkrabbelt?
Ja.
Hallo. Hier spricht das
Verzeihung, Sir.
Ich stelle schon wieder fest, dass Sie meine Katze rasiert haben.
Verzeihung?
Ich erinnere mich an einen saftigen Korno, den ich mal gegessen habe.
Ja, weißt du?
Und der war so zäh.
Wenn das hier South End ist, da ist aber was sehr komisch dran.
Du meinst, dass das Meer feststeht wie ein Felsen und die Häuser auf- und abschaukelt? Ja, das kam mir auch schon komisch vor.
Da kommt ja jemand mit den Drinks.
Flitz los, Arthur. Ein Schuhgeschäft voller Melonen ist hinter uns her.
Ich kann nicht.
Lauf!
Ich bin müde. Ich habe keine Puste mehr. Und meine Beine sind ab, siehst du? Und das Schuhgeschäft ist sowieso stehen geblieben und unterhält sich mit einem Molch über seine neue Krähe. Also, ich setze mich jetzt jedenfalls hin. Oder?
Schwer zu entscheiden ohne Beine.
Zwei hoch 80.000 zu 1 fallend.
Klingt wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hey, könnte das nicht heißen?
Was?
Ich weiß es nicht genau, aber das könnte heißen, wir sind wirklich in irgend sowas wie ein Raumschiff.
Löst sich auf. Die Sterne wirbeln herum. Eine Dunstglocke. Schnee. Meine Beine wandern in den Sonnenuntergang. Verdammt, mein linker Arm ist auch ab. Wie bediene ich jetzt bloß meine Digitaluhr? Ford, du verwandelst dich in einen Pinguin. Lass das bitte.
2 hoch 75.000 zu 1
fallend. Hey, wer bist du? Wo bist du? Was ist hier eigentlich los? Kann man das irgendwie anhalten?
Bitte entspannen Sie sich. Sie sind in Sicherheit.
Warum geht's doch nicht? Es geht doch darum, dass ich jetzt ein Pinguin bin, der in Sicherheit ist. Und mein Kumpel hier verliert rapide seine Glieder.
Schon in Ordnung. Ich hab sie alle wieder.
2 hoch 50.000 zu 1 fallend.
Zugegeben, Sie sind ein bisschen länger, als Sie mir normalerweise gefallen, aber...
Finden Sie nicht, dass Sie uns eine Erklärung schuldig sind?
Willkommen im Sternenschiff Herz aus Gold. Regen Sie sich bitte über gar nichts auf, was auch immer Sie sehen oder hören. Sie werden sich zu Anfang notgedrungen etwas elend fühlen, denn Sie sind auf einem Unwahrscheinlichkeitslevel von 2 hoch 267.709 zu 1, möglicherweise noch höher, vor dem sicheren Tod gerettet worden. Wir reisen jetzt bei einer Geschwindigkeit von 2 hoch 25.000 zu 1 fallend und stellen die Normalität augenblicklich wieder her, wenn wir wissen, was eigentlich normal ist. Danke. 2 hoch 20.000 zu 1 fallend.
Arthur, das ist ja fantastisch. Wir sind von einem Raumschiff mit dem neuen, unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive aufgelesen worden. Das ist ja einfach unglaublich, Arthur. Arthur, was ist denn da los?
Ford, da draußen sind unendlich viele Affen, die sich mit uns über ihr Hamlet-Drehbuch unterhalten wollen.
Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive ist eine begeisternd neue Methode, interstellare Entfernungen ohne das langweilige Herumgelungere im Hyperraum innerhalb weniger Sekunden zurückzulegen. Natürlich kannte man bereits seit geraumer Zeit das etwas einfachere Prinzip, mit dessen Hilfe kleinere Mengen endlicher Unwahrscheinlichkeit hergestellt werden konnten. Und zwar einfach folgendermaßen. Man koppelte die Logikstromkreise eines Submesengehirns Typ Bumblebee 57 an einen Atomvektorenzeichner, der wiederum in einem starken Brownschen Bewegungserzeuger hing, also etwa einem Glas gut gekühlten Bieres. Solche Generatoren wurden oft benutzt, um auf Partys Stimmung zu machen. Man ließ analog zur Indeterminismus-Theorie alle Dessous-Moleküle der Gastgeberin plötzlich sich nach links verschieben. Nun, dieses Prinzip ist zwar in seiner Stringenz von verschiedenen Physikern bestritten worden. Dies jedoch mit dem nicht eben einleuchtenden Argument, hier werde Wissenschaftlichkeit als solche ad absurdum geführt. De facto passt es diesen Leuten nur einfach nicht, dass sie nie zu solchen Partys eingeladen werden. Ein weiterer Rückschlag für diese sogenannten Physiker war das dauernde Scheitern ihrer Bemühungen, einen Apparat zu bauen, der das unendliche Unwahrscheinlichkeitsfeld erzeugt. Mit dessen Hilfe kann nämlich ein Raumschiff die irrwitzigsten Entfernungen zwischen den entlegensten Sternen in 0, nichts zurücklegen. Schließlich stellten sie voll Ingrim fest, dass man so ein Ding im Grunde genommen nicht bauen kann. Daraufhin stellte ein Student, der nach einem langweiligen Tag an der Uni ein Labor ausfegen sollte, folgende Überlegungen an. Wenn so ein Apparat im Grunde genommen unmöglich ist, so handelt es sich logischerweise um eine endliche Unwahrscheinlichkeit. Ergo, so sagte er sich, brauche ich nur exakt auszurechnen, wie groß diese Unwahrscheinlichkeit ist, diese Zahl dann in den endlichen Unwahrscheinlichkeitsgenerator einzugeben, ihm ein Bier, siehe oben, einzuflößen und ihn dann anzustellen. So. Nun denn. Damit war es diesem jungen Adepten der Wissenschaft sozusagen aus der hohlen Hand gelungen, diesen längst überfälligen Unwahrscheinlichkeitsgenerator herzustellen. Freilich dürfen wir hier auch nicht die Nachtseiten eines Erfinderlebens verschweigen. Denn kurz nachdem er vom Intergalaktischen Institut mit dem großen Preis für Forschung auf einsamer Spitze ausgezeichnet worden war, wurde er von einer rasenden Horde namhafter Physiker gelyncht. Das Einzige, und das sollten wir alle aus einem solch beklagenswerten Vorfall lernen, was diese Leute wirklich nicht ertragen können, sind Klugscheißer.